Es ist Samstag, der 3. Mai.
Apokalypse, Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump feiert seine ersten 100 Tage im Amt. Leider konnten die meisten Amerikaner nicht mitfeiern. Der Kampf gegen den wirtschaftlichen Abstieg war einfach zu zeitraubend. In Zukunft will Trump Beamte strafrechtlich verfolgen lassen, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen. Nur die Hautfarbe Orange gilt auch künftig als förderungswürdig. Friedrich Merz holt sich den bisherigen Chef von Mediamarkt und Saturn als Digitalminister ins Kabinett. Überzeugt haben sollen Merz dem Vernehmen nach die Qualität der dortigen Munddusche. Markus Söder ruft nach der Migrationswende nun auch die Ernährungswende aus und ernennt einen Metzger zum Bundeslandwirtschaftsminister. Schon Kita-Kinder sollen künftig im Sinne einer ausgewogenen und endlich wieder ideologiefreien Ernährung pro Tag 2 Leberkässemmel und einen McRib zu sich nehmen. Wie tauglich ist die Unionsministerriege von Friedrich Merz? Werden wir künftig von Lobbyisten, von rechten Ideologen oder schlicht von Profis regiert? Und was geschieht jetzt mit dem Hauptgegner der Union, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz, die AfD, auch bundesweit als rechtsextrem einstuft? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Felix Serau, der Chefredaktor der neuen Zürcher Zeitung Deutschland, ist ein Wirtschaftsliberaler, hat er mir beim letzten Mal erklärt, wie er im Buche steht und dürfte vermutlich recht glücklich sein über die Managerdichte im Merz-Kabinett. Anna Lehmann, die Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ, ist eine der wichtigsten und klarsten linken Stimmen im politischen Berlin und eine der Frauen, die die umstrittene SPD-Vorsitzende Saskia Esken in den vergangenen Jahren immer wieder gegen heftige Kritik verteidigt hat. Gordon Ripinski, der Chefredakteur von Politico Deutschland und Host des Playbook-Podcasts, kennt die Gänge, Ecken und Winkel des Deutschen Bundestags besser als die meisten Abgeordneten und beeindruckt auch mich schon seit Jahren mit seinen Detailkenntnissen aus der Berliner Republik. Schön, dass ihr drei heute bei mir seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, starten wir direkt mit der Nachricht, die uns kurz vor dem Wochenende alle nochmal so ein bisschen aufgerüttelt hat. Der Verfassungsschutz stuft die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Man ist sich jetzt also absolut sicher dort in der Behörde, dass die Partei verfassungsfeindlich ist. Bisher galt das nur für die Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bundesweit galt die AfD nur als rechtsextremer Verdachtsfall. Gordon, was glaubst du, was das, diese Einstufung durch den Verfassungsschutz jetzt konkret für die AfD, für die Partei bedeutet?
Also erstmal wird es ganz schnell spürbar sein im Umgang mit der AfD. Es ging ja die Debatte los, ob man jetzt zum Beispiel Ausschussposten oder womöglich sogar den Posten des Bundestagsvizepräsidenten jetzt der AfD mal zugestehen müsse, wo sie über 20% hat. Das wird jetzt natürlich viel, viel schwieriger für die Union. Diese Debatte ist erstmal weg, so kann man es auch positiv sagen, für diejenigen, die sie nie wollten. Aber im Umgang und für all das, was danach kommt, ist jetzt mehr Kante wieder da. Womöglich wird die Mitte erstmal wieder zusammengezogen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die AfD dieses Abgrenzungsnarrativ, auf dem eigentlich der Erfolg gebaut ist, auch jetzt sehr, sehr gut weiterverfolgen kann.
Felix, du hast kürzlich erst geschrieben, immer mehr führende Christdemokraten plädieren dafür, die geächtete Rechtspartei fair zu behandeln. Stimmt auch. Höchste Zeit, dein Urteil. Denkst du das immer noch?
Also erstmal geht es ja darum, was heißt fair behandeln? Fair behandeln heißt, dass man sie wie eine Stand heute legale demokratische Partei und einen politischen Wettbewerber behandelt. Heißt, bei der Vergabe von Parlamentsposten nicht benachteiligt, irgendwie finanziell nicht benachteiligt und dergleichen mehr, sondern das Urteil darüber, ob es möglicherweise eine Partei ist, die gegen die Verfassung verstößt und dann verboten werden sollte, der Judikative überlässt. Das war ja ein Vorstoß von Jens Spahn, dem sich dann erstaunlich, wie ich fand, führende CDU-Mitglieder drangehängt haben, also der künftige Außenminister Wadefuhl, Frau Konnemann, Herr Kretschmer und andere auch, die gesagt haben, fairer Umgang sozusagen in formalen Fragen, aber harte inhaltliche Auseinandersetzungen. Und das finde ich richtig.
Beeindruckt dich diese Neueinstufung durch den Verfassungsschutz jetzt gar nicht? Deinen Blick auf die AfD?
Also ich glaube oder ich würde mal die Frage in die Runde werfen, ist irgendjemand überrascht, dass das jetzt irgendwie kam? Vielleicht über den Zeitpunkt, so kurz vor der Kanzlerwahl von einer scheidenden Innenministerin. Ja, das hat mich überrascht, das habe ich heute nicht mehr erwartet. Aber dass der Verfassungsschutz, also auch die Bundesbehörde, zu diesem Urteil kommen würde, das überrascht mich nun wirklich ganz und gar nicht. Mhm. Mich überrascht, dass das Gutachten, was ja über 1000 Seiten stark ist, nicht öffentlich ist. Da, finde ich, ist der künftige Innenminister, Herr Dobrindt von der CSU, in der Pflicht. Das sollte eine seiner ersten Amtshandlungen sein. Mach es publik. Lass uns alle drauf schauen.
Das sind 1100 Seiten, die den verfassungsfeindlichen Charakter der AfD quasi belegen sollen. Und da kommt man zu dem Schluss, dass, ich zitiere, dass das ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis, das in der Partei vorherrsche, nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Beispiele für genau diese völkische Weltsicht gäbe es angeblich viele. Zum Beispiel einen Werbespot vom Brandenburger Landesverband, in dem das Leben blonder Weißer von grimmig blickenden Dunkelhäutigen angeblich zerstört wird. Oder Alice Weidels offenes Sprechen von Remigration wird gern genannt. Laut Verfassungsschutz erkenne man daran klar, dass die AfD Deutsche, Zitat, mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern nicht als gleichwertige Angehörige des deutschen Volkes sehen. Anna, wie findest du erstmal diese Neueinschätzung durch den Verfassungsschutz und was glaubst du, wird in der Folge geschehen?
Ja, die Frage war ja, überrascht das irgendjemand? Nein, ich würde sagen, das überrascht überhaupt niemanden. Das, wer sich mit der AfD beschäftigt, der konnte eigentlich nur zu dieser Einschätzung kommen, dass es vorrangig auf das ethnisch abstimmungsmäßige Volksverständnis zielt, überrascht auch überhaupt nicht. Also bereits 2018 hat Alice Weidel im Bundestag von Kopftuchmädchen, Messermännern und sonstigen Taugenichtsen gesprochen. Damals sorgte das noch für Empörung. Remigration ist ein rechtsextrem besetzter Kampfbegriff, den man auch synonym mit Deportation übersetzen kann. Da gab es Anfang 2024 noch große Demonstrationen dagegen. Inzwischen ist das Konsens in der AfD. Das wird auf Parteitagen verwandt und auf Parteitagen, da können die auch die Anhänger ganz ungebremst sagen, raus mit den Viecher, und damit meinen sie Ausländer. Also niemanden, der sich mit der AfD beschäftigt, kann das überraschen. Und jeder weiß eigentlich, dass das rassistisch geprägte Weltbild der AfD Mainstream innerhalb der Partei ist. Mhm. Was folgt daraus? Also es ist jetzt sozusagen amtlich, die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass sie eine illegale Partei ist. Das ist tatsächlich eine politische Frage. Und diesen Antrag können genau drei Institutionen auf den Weg bringen, nämlich Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung. Und ich erwarte in dieser Frage, dass da auch wieder Bewegung reinkommt. Also wenn ein Verbotsverfahren auf den Weg gebracht wird, was nicht zwingend ist, was für mich aber, also meiner Meinung nach müsste das jetzt erfolgen, aber es ist eben nicht zwingend. Das eine folgt nicht auf dem anderen. Ich erwarte eine neue Diskussion erstmal um ein solches Verbotsverfahren. Und das muss man natürlich dann auch abkoppeln von der Frage, wie geht man denn mit der AfD um? Also ist sie.
Würdest du Felix da recht geben, dass man im parlamentarischen Alltag jetzt quasi fairer mit ihr umgehen sollte?
Nein, ich finde, mit Leuten, die letztendlich die demokratische Grundordnung abschaffen wollen, fair umzugehen, heißt, sie nach meiner Meinung zu stoppen und auszugrenzen. Also daran zu hindern, irgendwie Macht und Hebel in die Hand zu bekommen. Und nicht sagen, naja gut, Fairness heißt für mich, dass man Intoleranz toleriert.
Lass mich doch nochmal kurz nachhaken, Felix. Würdest du denn sagen, diese Einstufung durch den Verfassungsschutz, die Gesamt-AfD als rechtsextrem zu bezeichnen, ist plausibel, ist richtig?
Du hast ja schon aus der Begründung zitiert, dass vorherrschend ein ethnisch-kultureller Volksbegriff in der Partei herrschen würde. Da muss man, glaube ich, zwei Schritte zurückgehen. Also gibt es beispielsweise einen Volksbegriff im Grundgesetz, der da in irgendeiner Weise irgendwie in Einklang zu bringen wäre? Und wenn du schaust, wer laut dem deutschen Grundgesetz Deutscher ist, dann hast du eine Zweiteilung. Artikel 116 Grundgesetz, du hast entweder jemanden, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, den Pass hat, oder du hast eine deutsche Volkszugehörigkeit oder bist ein Abkömmling eines Mitglieds sozusagen mit deutscher Volkszugehörigkeit. Heißt, auch Menschen, die beispielsweise schon vor Jahrhunderten in das heutige Rumänien ausgewandert sind, gelten laut dem Grundgesetz als deutsche Volkszugehörige. Die Bundesrepublik Deutschland unter anderem fördert auch deren ethnisch-kulturelle Identität mit Millionen Steuergeldern. Das heißt, das Grundgesetz, nur kurz. Kennt eine solche Volkszugehörigkeit unabhängig von der Staatsbürgerschaft? Erstens. Die zweite Frage ist dann, was sagt die AfD offiziell? Was sagt sie in ihrem Programm? Da findest du keinerlei Beleg für einen Blick auf die Staatsbürgerschaft erster und zweiter Klasse. Sprich, nur wer irgendwie deutscher Volkszugehöriger ist, der ist ein richtiger Deutscher und die anderen sind irgendwie zweiter Klasse und gehören, wie Anna gesagt hat, remigriert. Findest du in offiziellen Verlautbarungen nicht. So, und jetzt kommen wir sozusagen zum Knackpunkt. Hat der Verfassungsschutz recht, wenn er sagt, es ist trotzdem vorherrschendes Denken in der Partei? Also ist all das, was im Programm steht, nur Maskerade und insgeheim sind das brettharte Rassisten? Da sind die Belege zumindest nicht eindeutig. Laut vielen Experten, die sich mit den Berichten sozusagen des Verfassungsschutzes schon mal auseinandergesetzt haben, mit den Berichten, die auf dem Markt sind, die sagen, es gibt solche und solche. Zweifelsohne hast du knallharte Extremisten in dieser Partei. Hast du Leute wie Björn Höcke, die genau diesen völkischen Begriff des Deutschen sozusagen nach vorne stellen. Die Frage ist das wirklich prägend? Und es gibt ein Gutachten, das hat der emeritierte Staatsrechtler Murswig mal angefertigt, im Auftrag der Partei, das ist nicht öffentlich. Demzufolge...
Und ist auch schon ein paar Jährchen alt.
Ist schon ein paar Jährchen alt, genau. Da müsste man eben, deshalb sage ich, müsste man jetzt mal gucken, was hat denn der Verfassungsschutz seither angehäuft an Belegen. Aber in dem Gutachten kommt er, wie ich aus zweiter Hand gehört, aber nicht zu dem Schluss, dass es sozusagen vorherrschend ist in der Partei, sondern von einer Minderheit getragen wird. Mhm. Deshalb ist es ganz zentral, das ist mir noch ein wichtiger Gedanke, für eine liberale Demokratie, wo es dann darum geht, wie gehe ich mit einer Partei um, die mittlerweile in Umfragen von jedem vierten Wahlberechtigten irgendwie die erste Wahl ist. Ob man die ausgrenzen soll, ob man sie möglicherweise sogar verbieten soll. Die Argumente dafür oder auch dagegen müssen doch auf den Tisch, die müssen doch öffentlich verhandelt werden. Es kann doch nicht sein, dass ein Verfassungsschutz, ein Inlandsgeheimdienst sagt, das ist unser Befund, aber wir machen die Begründung sozusagen nicht öffentlich. Die Partei, der geben wir sie schon mal gar nicht, sondern allenfalls geben wir sie ausgewählten Medien.
Das bleibt die spannende Frage. Du hast gesagt, ob das noch veröffentlicht wird. Anna, du hast eben ganz entschieden gesagt, doch, diese Belege gibt es. Das ist nicht nur Einzelne sind, die dieses völkische Denken haben, sondern dass es Mehrheitsmeinung, ja. Mehrheitsdenken in der Partei ist. Welche?
Ja, also erstmal die Einstufung der AfD als rechtsextrem, die stützt sich ja nur nicht nur auf öffentliche Dokumente, also Stichwort Parteiprogramm oder so, sondern sie stützt sich ja auch auf Äußerungen und auch Verbindungen zum rechtsextremen Milieu. Die stützt sich auch auf Chatverläufe. Also es gibt zuhauf Äußerungen inoffizieller und aber auch offizieller Art. Ich habe ja gerade eine Äußerung von Alice Weidel im Bundestag zitiert, die belegen, diese Partei ist im Kern rassistisch. Und daran kann auch keiner einen Zweifel haben. Und dass als Alice Weidel 2018, ich wiederhole es nochmal, von Kopftuchmädchen, Messermännern und sonstigen Taugenichtsen sprach, da war die Partei, ich würde sagen, in weiten Teilen vielleicht sogar noch gar nicht rechtsextrem. Inzwischen haben sich führende Vertreter und Gründerinnen von ihr entfernt bzw. sind ausgetreten. Zum Beispiel Lucke, Frauke Petri, Meutgen, die sind alle weg. Mhm. Und die Partei ist immer weiter nach rechts gerückt, hat sich immer weiter radikalisiert. Also es kann gar keinen Zweifel geben, in welche Richtung das geht.
Die Richtung stimmt, absolut. Aber wärst du denn, Anna, Gegenfrage, wärst du denn auch dafür, dass man dieses Gutachten des Verfassungsschutzes jetzt mal öffentlich macht?
Unbedingt, so. Unbedingt.
Haben wir da eine Einigung, zumindest in dieser Verfahrensfrage, erzielt. Gordon, an dich die Frage, was denkst du über diesen Veröffentlichungszeitpunkt dieser Hochstufung genau jetzt, so kurz vor Antritt der Merz-Regierung? Versucht da die Innenministerin von der SPD, Nancy Faeser, nochmal ein Zeichen zu setzen auf den letzten Metern? Und wäre die Info nicht auch vor der Bundestagswahl schon interessant gewesen, weil das Amt offenbar diese Einschätzung schon lange hatte, aber bewusst für den Zeitraum nach der Wahl gewartet hat, um da nicht zu beeinflussen?
Das ist oft nicht so, auch wenn wir es im politischen Beobachterraum oft denken. Manchmal ist es viel zufälliger, als man denkt. Ich weiß auch gar nicht, ob es gegen die Interessen einer Ampelregierung, auch einer Innenministerin Nancy Faeser gewesen wäre, das vor der Wahl zu veröffentlichen. Das glaube ich gar nicht unbedingt. Trotzdem beeinflusst es natürlich jetzt den Prozess der jetzt nächste Woche startenden Regierung, das völlig ohne Zweifel. Für mich ist die Frage, wenn wir mal den Debatten vorgreifen, die jetzt kommen werden, natürlich um das Verbotsverfahren, dann bin ich auch eher skeptisch, weil ich glaube, dass die Gefahr, und das wird ja in weiten Teilen des politischen Raums durchaus auch so gesehen, die Gefahr, dass man eben eine Märtyrerrolle schafft, dass man womöglich mit einem Verfahren, das dann eben nicht erfolgreich abgeschlossen wird, der AfD eigentlich jeden Boden dafür gibt, dass sie noch viel größer werden kann, als sie das jetzt ist. Die Gefahr ist einfach ganz konkret da. Und ich glaube, man muss sich schon einmal überlegen, es geht ja darum, um eine Partei, die völlig außer Frage Prinzipien und Grundsätze hat, die die Demokratie gefährden. Und auf der Seite des demokratischen Spektrums der Parteien, auch der Medienöffentlichkeit, auch aller Bürgerinnen und Bürger, geht es ja um die Auseinandersetzung darum, was man eigentlich tun muss, um diese Punkte herauszuarbeiten und dann womöglich auch wieder zu schwächen. Und da finde ich, kann Politik und können auch Medien noch viel, viel mehr machen, indem man tatsächlich sich mal auseinandersetzt mit den einzelnen Personen, sie auch mal stellt an Punkten, an denen sie nicht gestellt wird. Also beispielsweise, ganz einfaches Beispiel aus dem Wahlkampf. Die AfD-Politikerinnen und Politiker waren diejenigen, die am schlechtesten und am wenigsten wussten, was in ihrem eigenen Wahlprogramm steht. Also wenn man sich Fachpolitiker mal vorgenommen hat und gesagt hat, wir sprechen mal über das Europakapitel, dann hat man sie in 3 Minuten Interview im Grunde genommen schachmatt gesetzt. Und das, finde ich, ist wichtig, um die Akteure dieser Partei kennenzulernen. Das passiert viel zu wenig. Und da könnte ich jetzt noch 3 Beispiele nennen, die das noch weiter vertiefen.
Das heißt, du würdest quasi die noch intensivere Auseinandersetzung auch mit den Schwächen, Widersprüchlichkeiten dieser Partei empfehlen, statt über die juristische Schiene jetzt zu gehen und ein Verbotsverfahren erneut anzustrengen. Es gab ja schon mal eine Bewegung im Deutschen Bundestag, im Februar dann gescheitert, weil es eben nur 124 Abgeordnete waren. Das könnte jetzt aber auch wieder neu aufgelegt werden.
Ja, glaube ich. Auch wenn ich emotional sagen würde, mein Gefühl ist tatsächlich rechtsextrem und verbotswürdig. Aber trotzdem nochmal, die 2 Optionen sind, der Antrag geht nicht durch, dann haben wir eine Märtyrerrolle und eine Kapitulation de facto des Rechtsstaats, wie wir ihn jetzt haben. Oder der Antrag geht durch, dann haben wir das Verbot einer Partei, die ein Viertel der Bevölkerung repräsentiert und in Ostdeutschland die Mehrheit. Und das ist nicht zu ertragen. Selbst wenn das passiert, in dem Moment reißen wir einem Viertel der Bürgerinnen und Bürger ihre Partei weg. Und das ist, glaube ich, selbst für den Rest sehr, sehr schwer vertretbar.
Anna. Also emotional würde ich auch sagen, also eine Demokratie muss sich gegen ihre Feinde verteidigen. Wir haben das einmal nicht geschafft, 1933, und wir müssen es jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir eine Partei, die diese Demokratie, so wie sie ist, zerstören will, irgendwie an den Rand drängen. Dann kommen wir zum Verbotsverfahren. Ich würde intuitiv sagen, ja, gehört verboten, aber gibt es vielleicht alternative Wege? Eine Alternative wäre zum Beispiel, die AfD von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Also zu sagen, wir finanzieren hier nicht mit Millionen von Steuergeldern die Spaltung unserer Gesellschaft und die Abschaffung unserer Gesellschaft als solche. Eine andere Möglichkeit, also jenseits der juristischen Wege, wäre die AfD einfach nicht so groß zu machen. Also wir sprechen ja jetzt auch über die AfD und auch aus gutem Grunde, aber die AfD hat doch vor allen Dingen Erfolg, weil es ihr gelungen ist, dass ihre Narrative in den Mainstream des Diskurses gerückt sind. Also zum Beispiel die Erzählung, dass Migration das allerschlimmste Problem ist, das wir hier in Deutschland haben. Jetzt frage ich mal unsere Hörerinnen und Hörer, wie viel Großsiedlung von verarmten Deutschen seht ihr am Straßenrand? Wie viel Horden von Migranten, die hier durchs Land ziehen? Wo stehen die Deutschen vor den Arbeitsämtern Schlange und sagen, wir finden keine Arbeit mehr? Ist doch alles nicht der Fall.
Naja.
Die Wahrheit ist doch, Migration ist in Deutschland per se eine Erfolgsstory. Alles, was wir an Arbeit haben, an Aufwuchs von Arbeit, haben wir maßgeblich auch Menschen zu verdanken, die von außen kommen. Und dieses Gerede, wir müssen das mit der Migration lösen und dann haben wir alle anderen Probleme im Griff. Ich finde, das muss aufhören. Wir müssen Probleme lösen, ganz eindeutig. Aber das muss weg von diesem Fokus Migrantenprobleme. Und lass uns Probleme lösen und weniger über AfD und Ausländer und Kriminalität reden, sondern lass uns diese Partei daran messen, welche dieser auftretenden Probleme sie tatsächlich lösen kann. Und das sind in der Tat, da schneidet sie ziemlich schlecht ab.
Ich hatte, als du gerade die Szenarien, was in Deutschland alles nicht problematisch der Fall ist, hatte ich den Eindruck, Felix geht da nicht ganz mit dir mit. Siehst du ein anderes Deutschland?
Wir hatten das, als wir das letzte Mal, Anna und ich hier bei dir waren, Markus, das Thema ja auch schon mal. Und ich gebe dir in einem Punkt recht, Anna, lass uns sozusagen über die Probleme inhaltlich reden, aber dann wiederum gehe ich nicht mit, sozusagen in deiner pauschalen, ich kann es nicht anders sagen, freundlicher sagen, schönen Färberei. dabei, weil natürlich ist das Thema Migration komplexer, als es die AfD darstellt. Aber jetzt zu sagen, sie ist in toto eine Erfolgsgeschichte, das stimmt halt auch nicht. Es gibt gelungene Migrationsgeschichten, auch aus allen Kulturkreisen der Welt. Es gibt aber auch Riesenprobleme. Und du sagst, schaut euch doch irgendwie die Siedlungen irgendwie in der Republik an. Ich sage, schaut einmal in die Kriminalitätsstatistik. Da sind halt Angehörige aus bestimmten Kulturkreisen weit überproportional vertreten bei Gewaltverbrechen, bei Sexualdelikten und dergleichen mehr. Und das ist eben auch eine Folge nicht von Migration pauschal, sondern von illegaler, unzureichend geregelter Migration.
Also wenn du mal die Kriterien Bildungsstand und soziale Herkunft anlegst und dann durch die Kriminalitätsstatistik guckst, dann wirst du sagen, da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Aber jemand, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, ist nicht per se kriminell.
Wir kommen ja von dem Punkt, Anna, an dem du gesagt hast, lass uns die Debatte anders führen.
Ja, lass uns über Probleme reden und nicht das immer in Verbindung mit Migration.
Aber wenn du guckst darauf, welches die Probleme waren vor der Bundestagswahl, die im Empfinden der Bürgerinnen und Bürger gelöst werden müssen, dann war Migration eben ganz weit oben.
Ja, weil Migration immer in Verbindung
gebracht. Aber die Kreuzberger Sicht auf Migration ist auch eine andere Sicht auf Migration als im gesamten Rest der Republik.
Du unterstellst Anna hier eine Kreuzberger Sicht,
habe ich gehört. Ich weiß sogar, dass sie eine Kreuzberger Verlagshaus angehört.
Ja,
insofern
aber ich
will
wohne
ich das
gar
nur
nicht in Kreuzberg.
Gut, dann wohnst du in einem anderen Stadtteil in der Mitte von Berlin. Und das, auch da ist auch da ist, ja, aber Anna, ich glaube, es ist nicht zu bestreiten, dass die Sicht aus Berlin eine andere ist als aus dem Rest des Landes. Und es gibt den schönen Satz, dass in der Politik Emotionen Fakten sind. Und die sind nun mal zu Fakten geworden. Und du hast Umfragen gehabt, zahlreiche vor der Wahl, die gesagt haben, Migration ist eines der Themen, das gelöst werden muss. Und darauf musst du als Politik reagieren, sonst läufst du an den demokratischen Gepflogenheiten vorbei. Trotzdem, in einem Punkt will ich dir aber trotzdem auch unbedingt recht geben. Ich finde auch, dass die Debatte überhitzt geführt wird. Also bei jeder Form von Anschlag, den wir gesehen haben, mit Migrationshintergrund, wird sofort von Staatsversagen gesprochen. Ehrlicherweise übrigens auch aus der Oppositionspartei, die jetzt den Kanzler und den Innenminister stellt und das ganze Thema lösen muss. Und damit wird die Latte aus meiner Sicht so hochgelegt, dass man sie kaum noch selber überspringen kann. Und das ist natürlich auch nicht gut.
Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Saily. Für den Podcast Apokalypse und Filterkaffee, da sind wir von unserem Team viel auf Reisen. Wir sind viel unterwegs und wir brauchen stabiles WLAN. Wir brauchen vernünftigen Internetzugang an allen möglichen Orten, wo wir gerade sind, um stets gute, zumindest technische Qualität liefern zu können. Und da kommt die eSIM, der eSIM-Service von Saily ins Spiel. Saily ist eine eSIM-Service-App von den Machern von NordVPN, den kann man vertrauen. Aus verschiedenen erschwinglichen eSIM-Datentarifen in über 200 Destinations kann man den passenden auswählen. Mit der eSIM von Saily hat man immer die Verbindung, die du brauchst. Du musst es dir nur einmal herunterladen. Mit Saily musst du die eSIM nur einmal installieren. Du brauchst für jedes Land keine neue eSIM mehr. Es ist einfach, du kannst Zeit sparen, denn du musst nicht mehr am Flughafen warten, um eine lokale SIM-Karte zu kaufen. Das ist ja todesnervig. Und du kannst deine Privatsphäre schützen. Aktiviere die Sicherheitsfunktion von Saily, ändere deinen virtuellen Standort, blockiere schädliche Werbung und surfe sicherer im Netz. Also das, was man von NordVPN ohnehin schon kennt. Außerdem gibt es einen Rund-um-die-Uhr-Support. Der Chat-Support ist 24/7 für dich da. Wie funktioniert das Ganze? Du lädst einfach die App herunter, dann wählst du einen Tarif und du installierst die eSIM. Es ist also denkbar einfach, es ist kostengünstig, es ist kompatibel für alle Geräte, egal ob iOS oder Android. Es ist fantastisch und für die Zuhörerschaft vom Presseclub, da gibt es einen exklusiven Rabatt. Lade Saily im App Store herunter und nutze bei der Bezahlung den Code PRESSECLUB mit K, um einen exklusiven Rabatt in Höhe von 15% auf deinen ersten eSIM-Kauf zu erhalten. Weitere Infos in den Shownotes oder unter saily.com, also saily.com/Presseclub. Presseclub mit K. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Presseclub. Saily takes me away. Oh Gott, ich habe mich davon tragen lassen. Entschuldigung.
Zum Thema Migration empfehle ich, weil wir noch anderes für heute auf dem Zettel haben, weil diese Woche so viel passiert ist, den Presseclub von vor 4 oder 5 Wochen. Da ging es nur um Migration. Das ist immer noch hochaktuell. Ich will auf das zurückkommen, was Felix schon angedeutet hat, den Umgang mit der AfD im Parlament. Das eine ist das, was der Verfassungsschutz denkt. Das andere ist, dass sie bei der Bundestagswahl 20,8% bekommen hat, mit 152 Abgeordneten da rumsetzt und eben führende Leute aus der Union wie Jens Spahn tatsächlich dort für einen faireren Umgang plädieren. Er sagte neulich, also Bundestagsvizepräsident, da finde er es okay, wenn es dort keine Mehrheit für einen AfD-Politiker gäbe. Anders sei dies aber bei den Abläufen im Bundestag, den Verfahren in der Geschäftsordnung, in den Ausschüssen, bei den Minderheits- und Mehrheitsrechten. Zitat, da würde ich uns einfach empfehlen, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen, in den Verfahren und Abläufen, wie es mit jeder anderen Oppositionspartei auch geschieht. So Spahn. Direkt an dich, Gordon, die Frage, findest du das richtig oder glaubst du, dass Spahn nach dieser veränderten Einstufung durch den Verfassungsschutz mittlerweile auch nicht mehr so denkt?
Also ich glaube, Spahn wird nach wie vor so denken, weil Spahn der Vordenker in der Reform, wenn du so willst, des politischen Ansatzes gegenüber der AfD ist und immer sein wird.
Man könnte auch sagen, im Aufweichen der Brandmauer.
Ja,
Reform klingt so konstruktiv,
das
positiv. Meint,
ich habe es sehr nett gesagt. Du hast es, du hast sozusagen
es bösartig gesagt.
Über die Brandmauer. Beides ist wahrscheinlich am Ende nicht weit auseinander. Also ich glaube nicht, dass er so schnell seine Meinung dazu ändern wird. Und die Frage ist ja nicht, ob man jetzt der AfD sympathischer oder zugewandter oder weniger zugewandt gegenübertritt, sondern die Frage ist ja, was der richtige Umgang ist. Ausschussvorsitzende der AfD hatten wir schon mal in der vorletzten Legislaturperiode. Ich halte das nicht für eine Revolution. Ich glaube, dass es ein Weg ist, die Politikerinnen und Politiker besser kennenzulernen, auch ein bisschen zu prüfen, auch ein bisschen zu fordern. Insofern würde ich das schon machen bei anderen Rollen, wie zum Beispiel dem parlamentarischen Kontrollgremium oder auch dem Bundestagspräsidium.
Wo sensible Geheimdiensterkenntnisse behandelt werden.
Genau, also bei einem geht es um Geheimdienstkenntnisse. Das könntest du de facto abschaffen, dieses Gremium, in dem Moment, in dem dann nichts mehr gesagt wird. Und das wäre die Konsequenz. Und beim Bundestagspräsidium, da geht es eben auch ganz konkret um Zugang zum Bundestag, um Sicherheitsfragen innerhalb des Bundestages, auch da ist es wesentlich kritischer. Also da würde ich eine Trennlinie ziehen und ich wüsste auch nicht, warum sich das jetzt ganz grundsätzlich ändern sollte.
Ich finde ja, also es geht bei der AfD ja nicht darum, also man müsste jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen, auch die einzelnen Politikerinnen, man muss sie vielleicht, vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm, auf den zweiten Blick.
Das meine ich damit nicht. Ja, ich meine damit, dass du eine Partei hast mit der AfD, die voller Konflikte steckt. Es ist innerhalb der Fraktion, durch die Linien, innerhalb der Landesverbände, innerhalb der Flügel, überall sind Konflikte. Aber wir sind sehr gut darin, Konflikte innerhalb von CDU, CSU oder SPD oder Grünen aufzudecken, aber nicht so sehr innerhalb der AfD. Und deswegen glaube ich, muss man diese Debatten führen, auch wir als Medien, und sie stellen und konfrontieren und recherchieren.
Ich glaube, das machen wir die ganze Zeit. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man noch besser und noch genauer über die AfD und ihre Inhalte berichtet. Darum geht's nicht. Ich würde dir in einem Punkt recht geben, eher weniger als mehr berichten. Also nicht hochschreiben, also wir schreiben über jede Umfrage, wo die AfD 1, 2, 3 Punkte zulegt, wird mittlerweile berichtet. Die AfD steht vor den Toren. Auch das Gerede.
Und auch wenn die
wir haben
Zahlen
jetzt noch
von noch
vier
so
Jahre Zeit.
Instituten kommen.
Wir haben jetzt noch 4 Jahre Zeit und dann kommt quasi der Faschismus wieder. Finde ich falsch. Ich würde für mehr Gelassenheit im Umgang mit der AfD plädieren, journalistisch, medial, aber auch für klare Kante. Die Geschichte hat doch gezeigt, immer wenn man den Faschisten die Tür einen Spalt breit aufgemacht hat, dann haben sie diesen Spalt genutzt, um erst den Fuß, dann das Bein und schließlich den ganzen Körper reinzudrängen. Also weniger hochschreiben, aber klare Kante. Draußen halten, fernhalten und nicht sich der Illusion hereingeben, wenn man noch genauer über ihre rechtsextremen, menschenfeindlichen, rassistischen, demokratiefeindlichen Bestrebungen berichtet. Dann werden die Leute aber auch merken, das ist ja wirklich eine schlimme Partei. Ein Beispiel vielleicht noch, Maximilian Krah, dessen Mitarbeiter ist gerade wegen Spionage für den chinesischen Staat angeklagt. Das hat die Leute in dem Wahlkreis von Krah aber überhaupt nicht davon abgehalten, ihn mit Mehrheit zum Direktkandidaten zu wählen. Und vielleicht noch ein Wort zu meiner Person, weil ja immer behauptet wird, ich komme aus Berlin-Kreuzberg, stimmt gar nicht. Ich bin übrigens in Sachsen 3 Jahre auch aufgewachsen und wir haben dort ein Haus in einem Landkreis, wo die AfD mit Abstand stärkste Partei geworden ist. Die Leute dort denken auch, Migration ist das schlimmste Problem, was wir da haben. Aber lustigerweise, wenn man auf der Straße ist, sieht man niemanden, niemanden, der irgendwie einen Migrationshintergrund hatte. Also so viel von Fakt und Gefühl. Also ich kann das ernst nehmen als Problem, aber ich sage, Leute, ihr habt einfach niemanden
hier. Ihr wollt einfach immer zum Thema Migration zurück. Ich möchte es heute explizit mal nicht, sondern zurückkommen zu dem Mann, den ich eben eingeführt habe, Jens Spahn. Und nochmal an dich die Frage, Anna, siehst du da den Versuch, zumindest rhetorisch eine Zusammenarbeit, später dann eine mögliche Koalition mit der AfD vorzubereiten von Spahn und einigen anderen? Oder ist das eine Überinterpretation?
Nee, den Versuch, den gibt's ganz klar. Und als er diesen Vorschuss gewagt hat, da gab's ja auch komischerweise niemand, der ihm wirklich widersprochen hat, sondern nur Leute, die ihm zugestimmt haben. Aber ich glaube, jetzt wird es schwieriger.
Siehst du das auch so, Felix?
Na, also Herr Radke von der CDA, der war not amused, aber der ist gerade
eine ganz große Rolle
sowieso grundsätzlich schlecht gelaunt mit seiner Partei.
Siehst du diese Bestrebung, die Anna sieht, bei dem, was Jens Spahn sagt, dass das nicht nur ein pragmatischer Umgang im Hier und Jetzt mit der AfD im Parlament ist, sondern dass er dort die Tür zu etwas Größerem aufmachen will?
Vielleicht gar nicht in der Stärke als erklärte Strategie, als irgendwie Vierjahresplan zum Einreißen der Brandmauer. Aber dass der Gedanke irgendwie, dass der vorhanden ist bei ihm, das würde ich jetzt auf keinen Fall ausschließen. Und ich finde es auch richtig. Also die Union hat sich durch ihre Brandmauer halt wirklich demokratisch eingemauert. Die ist sozusagen, wenn sie damit weitermacht, gekettet, gefesselt an linke Partner. Es geht dann eben immer nur mit der SPD und oder den Grünen. Und obwohl du zahlenmäßig eine demokratische Mehrheit rechts der Mitte hast. Und das aufzubrechen, um der Partei strategisch weitere Optionen zu eröffnen, Klammer auf, unter der Bedingung, dass sich die AfD ihrer radikalsten Teile möglicherweise entledigt, Klammer zu, finde ich vernünftig. Ich fand das ganz wichtig, was Gordon gesagt hat. Diese Partei ist, wie Gauder mal gesagt hat, ein gäriger Haufen. Die ist zerstritten in der Bundestagsfraktion, in den Landesverbänden. Die Radikalisierung, die Anna beschrieben hat, die hat ohne jeden Zweifel stattgefunden. Es gibt da wirklich hochproblematische Führungskader, gerade im Osten, die, wie ich sagen würde, politikunfähig sind.
Und wirklich trotzdem plädierst du für einen faireren Umgang mit ihr?
Ja, weil ich tatsächlich ein Fragezeichen setzen würde dahinter, dass die Partei in toto so ist. Ich glaube, es gibt da nach wie vor auch moderatere, nationalkonservative Mitglieder. Und Parteien, sozusagen, das ist ja nicht, da ist ja der Ausgang, wie sie sich entwickeln, offen. Also wir haben eine Radikalisierung erlebt. Möglicherweise kannst du aber auch eine Entradikalisierung haben. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Beobachter und politische Wettbewerber, die AfD sozusagen, wie du das auch gerade gemacht hast, Anna, sicherlich in bester Absicht, immer mit 1933, mit der NSDAP vergleichen, dass die überhaupt kein Interesse daran haben, dass sich diese Partei möglicherweise wieder entradikalisiert. Weil dann fällt das ganze argumentative Gebäude in sich zusammen.
Aber also die AfD benutzt doch selber, also ich habe das nicht gesagt, AfD und NSDAP in einem Atemzug genannt.
Wir
aber
haben
die
doch schon mal 33,
aber
hast du gerade
aber
gesagt.
Ja,
an 33 hast du
als
erinnert.
Als Prozess, ja. Aber das macht doch die AfD selbst, diese Bezüge zur Vergangenheit. Also wenn Alice Weidel auf dem Parteitag Alice für Deutschland wirbt, ja, in Anlehnung an die SA-Parole Alles für Deutschland.
Für die Björn Höcke gerade vorher auch verurteilt wurde, weil er sie benutzt hatte. Ja.
Dann nutzt sie ja selbst die Bezüge.
Gordon, magst du nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, ob es da Teile in der CDU gibt, die etwas Neues vorbereiten wollen?
Ja, aber ich glaube, die Motivation ist nicht die Felix gesagt hat. Ich glaube, es geht nicht darum, eine strategische neue Option sich zu erschließen, mit der man dann alternativ zu Grünen und SPD koalieren kann und dann spielt man die so gegeneinander aus und guckt so, was am besten rauskommt in der Koalitionsverhandlung, sondern die Überlegung von Jens Spahn ist, dass er genau wie andere in der Union, und da sind die sich alle noch sehr ähnlich, sagt, die Gefahr, dass wir die Partei in der Opposition halten, bis sie irgendwann die absolute Mehrheit hat, sei es in den Ländern oder auch auf Bundesebene, die ist so groß, dass dagegen etwas getan werden muss. Und an der Stelle trennen sich dann die Ansätze innerhalb der Union. Einige sagen, wir müssen sie stellen, wir müssen sie ausgrenzen, meinetwegen der traditionelle Weg bisher gegangen. Und Spahn ist eben der Vordenker derjenigen, die sagen, lieber einbinden in irgendeiner Weise, ich glaube auch nicht, dass das so sofort die Koalition ist, sondern eine Form von Tolerierung, um sie in eine Form von Verantwortung mitzunehmen, damit sie von dort aus kleiner werden, bevor sie uns überholen und wir in der Juniorrolle sind.
Und macht er das mit der Billigung und auch der Unterstützung von Friedrich Merz oder ist das bewusst ein anderer Weg, den der künftige Kanzler so nicht gehen will eigentlich?
das ist ja nichts immer Ausgesprochenes und schon gar nicht Niedergeschriebenes. Es ist aber ein in Jens Spahn angelegter Strategieansatz, den er natürlich jetzt aus der Rolle des Fraktionsvorsitzenden im Zweifel zu jedem Zeitpunkt rausholen kann, wenn es gefragt ist. Das ist jetzt nicht der Fall und das wird auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich der Fall sein. Aber wenn es so sein sollte, dass strukturell die Regierung Merz nicht erfolgreich sein wird und es strukturell so sein wird, dass die nächste Koalitionsbildung womöglich noch schwieriger wird als die diesige, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dann wird Jens Spahn natürlich automatisch, da muss er gar nichts zu sagen, derjenige sein, der für ein Alternativmodell steht. Und damit wird die Debatte entstehen, ohne dass er sie betreiben muss.
Friedrich Merz hat in dieser Woche sein Personaltableau präsentiert. Dazu gehörte Jens Spahn als Fraktionschef, aber eben auch 7 Minister, die die CDU stellt, 6 Minister plus einen Kanzler. Und die 3 CSU-Minister sind auch bekannt. Auf die SPD-Minister warten wir noch. Ein paar Personalien haben besondere Reaktionen hervorgerufen. Und darüber will ich jetzt mit euch sprechen. Gerade vielleicht auch in dem Kontext Umgang der Merz-CDU mit der AfD. Da wurde viel diskutiert über den künftigen Beauftragten für Kultur und Medien. Unseren bisherigen Journalistenkollegen Wolfram Weimer mit einem Budget von 2,2 Milliarden Euro ist es eher ein kleiner Posten, den er da zu verwalten hat. Trotzdem gibt es eine große Kontroverse um diese Besetzung. In der Kulturszene sorgt der eher konservative Medienunternehmer, ehemalige Chefredakteur der Welt oder vom Cicero, die er auch gegründet hat, und langjährige Freund und Golfpartner von Friedrich Merz für Entsetzen. Eine Gruppe von Schauspielern und Regisseuren startete eine Petition, haben mittlerweile 60.000 Leute unterschrieben. Kritik entzündet sich dann aber vor allem an seinem Blick auf Kultur. In einem im Jahr 2018 veröffentlichten Buch, das konservative Manifest, machte Weimer keinen Hehl daraus, wo er politisch steht. Christentum und Familie stehen für ihn im Zentrum, so weit, so konservativ. Aber er sorgt sich auch um die, Zitat, kulturelle Selbstvernichtung der Deutschen durch Zuwanderung sowie die, Zitat, biologische Selbstaufgabe Europas. Der Kolonialepoche trauert er mit bedauernden Formulierungen hinterher, Europa habe keine Expansionskraft mehr. Das klingt schon ein bisschen verstörend für viele, Felix. Friedrich Merz setzt der bisher diversen Kulturszene einen eher konservativen Medienmann entgegen. Das ist schon eine Botschaft, die er damit verbindet, oder?
Das ist sicherlich eine Botschaft. Jetzt kommt mein Anti-Claudia Roth. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich habe das, was du gerade zitiert hast, nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es hier einem in der Runde anders geht.
Wir haben in der Redaktion hier vom Presseclub dieses Buch von 2018 uns nochmal vorgenommen. Ich weiß, dass Wolfram Weimer sagt, alles aus dem Kontext gerissen.
Im Stern hat er das gesagt.
Im Stern hat er das gesagt. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, dass hier groß aus dem Kontext zerrissen würde. Dass er zum Beispiel sagt, andere Länder, die haben ein viel positiveres Bild auf ihre Kolonialgeschichte, nennt er Spanien zum Beispiel. In Deutschland sei das alles so negativ behangen. Da schwingt ein richtiges Bedauern mit.
Ich habe selber nicht gelesen. Er hat ja als eine der ersten Reaktionen auf seine Ernennung war ja ein Text in der FAZ vom Herausgeber Jürgen Kaube,
Der hat es mal richtig gewaschen.
Eine Hinrichtung, ist ja sowieso eine Textgattung, die er gut beherrscht. Ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, da war ein bisschen viel Schaum vorm Mund. Ich würde sagen, wie ich es aber jetzt beispielsweise auch im Falle einer grünen Kulturstaatsministerin sagen würde, lass die mal anfangen. Also wichtig ist auf dem Platz. Wenn der sowas als Kulturstaatsminister nachher erzählt, dann glaube ich, hätten wir tatsächlich ein Problem. Ich kenne Herrn Weimer noch aus meiner Zeit als Medienjournalist. Ich habe damals seine sehr kurze Zeit beim Fokus begleitet. Und da muss ich sagen, war er als zumindest Chefredakteur dieses Münchner Magazins damals keine allzu irgendwie überzeugende Person.
Ich muss gestehen, ich hatte da, wo ich mit ihm zu tun hatte, auch nie den Eindruck, hier ist irgendwie ein extremer rechter Vordenker am Werk, sondern konservativer Kommentator unserer aktuellen Politik. Jürgen Kaube, den du erwähnt hast, der schrieb, er sei der falsche Mann am falschen Platz. Und Anna, deine Kollegin Sabine Amorde hat diese Woche geschrieben, Weimers Thesen von der kulturellen Selbstvernichtung der Deutschen durch Zuwanderung könnten auch aus der Feder von Björn Höcke stammen. Siehst du das ähnlich?
Naja, so ein Kulturbegriff, der auf Abstammung basiert und auf einer letztendlich durch sehr historisch geprägten Identität. Klar, das ist auch der Kulturbegriff der AfD. Ich sehe da auch mehr Kulturkampf als Kulturbeauftragter. Und ich sehe es vor allen Dingen auch als nicht nur als Antithese zu Claudia Roth, sondern als Statement an sich, weil im Gespräch war ja auch Joe Cialo.
Der Kultursenator von Berlin, der übrigens an diesem Freitag auch zurückgetreten ist, weil er so die offizielle Begründung keine weitere Sparrunde für die Kultur mitmachen will.
Ja, und der hatte ja eine ganz andere Agenda. Dessen Agenda war ja tatsächlich, sich noch stärker mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands auseinanderzusetzen, auch eine andere Definition von Vielfalt vielleicht zu erarbeiten. Und insofern ist das schon ein Statement von Merz, dass er sich stattdessen für Herrn Weimar entschieden hat.
Siehst du das auch, Gordon? Oder ist es am Ende dann doch ein bisschen banaler? Die beiden sind Freunde, haben beide Häuser am Tegernsee und verstehen sich einfach gut.
Also wenn eine Regierung einen konservativen Kanzler hat, so wie Friedrich Merz, finde ich es eigentlich legitim, dass er sich als obersten Feuilletonisten der Regierung einen Konservativen holt auf diese Position. Da sehe ich kein Problem.
Dass er nicht weiter an Claudia Roth festhält.
Ich sehe das ja und auch nicht einen Joe Cialo, der wirklich auch ganz woanders steht innerhalb der Union und nebenbei auch jetzt nicht so erfolgreich war, bevor er zurückgetreten ist. Also da sehe ich nichts, da würde ich dann tatsächlich auch sagen, die Polarisierung über Claudia Roth ist vergleichbar. Ich glaube, es gibt trotzdem mehrere Probleme an Wolfram Weimar. Und ich glaube, das größte Problem an Wolfram Weimar ist das Thema Compliance, mal so als Gesamtwort. Er war kein besonders lange amtierender Chefredakteur in diversen Funktionen. Und das hat auch Gründe, weil er diese Rollen nicht gut ausgeführt hat. Und jetzt ist er ja nun Inhaber, oder jetzt ist er es streng genommen nicht mehr, der Weimar Media Group, weil er es jetzt überschrieben hat eben an seine Frau. Aber diese Weimar Media Group, die hat ja dann immer so einen jährlichen Gipfel. Der ist just am 7. Mai bis zum 9. Mai.
Am Tegernsee?
Am Tegernsee, genau. Also tatsächlich ein bisschen Klüngelei, auch mit dem Freund Friedrich Merz.
Ein Wirtschaftsgipfel.
Ein Wirtschaftsgipfel, der natürlich so funktioniert, dass da große Namen eingeladen werden und die Menschen, die mit diesen großen Namen sprechen wollen, die zahlen viel Geld. So als Grundprinzip. Und da ist schon so eine Kette entstanden. Friedrich Merz ist jetzt da zum Beispiel drauf, wenn man die Website aufmacht, als Teilnehmer 2024. Und mit Friedrich Merz wird geworben für die teuren Tickets des Jahres 2025, wo selbstverständlich auch wieder Friedrich Merz auftreten soll.
Und ich habe gehört, er kommt nicht dieses Jahr.
Ja, das wäre folgerichtig, wenn das so wäre. Vorgestern war das noch nicht der Fall. Da stand er doch auf dieser Website. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es noch die Absage gibt an irgendeinem Punkt. Ich will nur sagen, das Prinzip, Marketing zu machen mit dem großen Namen, den man dann wiederum als Kanzlerkandidaten und kanzlertauglich in der nächsten Sendung erklärt, das ist das Prinzip dieses Gipfels. Und da, glaube ich, hat er so einige Themen und die Compliance-Frage ist natürlich auch noch nicht ausgeräumt in dem Moment, in dem die Frau übernimmt. Wenn ich noch vielleicht einen Punkt nennen darf, den ich für ganz problematisch halte an der Personalie, dann ist es der angelegte Konflikt zwischen ihm und dem Regierungssprecher Stefan Cornelius.
Der von der Süddeutschen Zeitung kommt, wo er lange Politikchef war.
Genau, weil der wahre Regierungssprecher von Friedrich Merz, das wird Wolfram Weimar sein. Aber er wollte diesen Posten nicht haben, das war ihm nämlich zu klein. Das heißt, es wird wahrscheinlich so laufen, dass Stefan Cornelius, der viel weniger Hausmacht hat, viel weniger die Farbe dieses konservativen Merz-Kabinetts und Kanzleramts trägt, viel mehr von außen kommt.
Der auch weniger oft golfen war.
Der weniger oft golfen war, genau. Und der viel mehr noch kennenlernen muss und noch nicht kennt. Der wird wahrscheinlich ab 5.30 Uhr morgens die Pressemappe machen. Und wenn er dann um 8 Uhr bei Friedrich Merz ins Büro kommt, dann sitzt der Merz schon mit Wolfram Weimar und die haben schon zwei Kaffee getrunken. Und das ist das Problem in diesem Konflikt. Da hat sich Merz, glaube ich, eine unklare Hierarchie rangeschaffen und das wird für ihn schwierig.
Wir behalten diese Prognose mal im Blick und schauen, ob es so kommen wird. Wolfram Weimar zuletzt dann ein Unternehmer. Unternehmerisch ging es weiter als ehemaliger BlackRock-Aufsichtsrat. Hat Merz nie ein Geheimnis aus seiner in der Nähe auch zur Privatwirtschaft gemacht, aber die Menge an Ex-Managern oder Managerinnen in der neuen Regierung ist dann doch etwas überraschend. Da ist zum Beispiel Katharina Reiche als Nachfolgerin von Robert Habeck im Wirtschafts- und Energieministerium. Die 51-Jährige ist derzeit noch Vorstandschefin der Westenergie AG, der wichtigsten Regionaltochter von E.ON. Endlich jemand mit Expertise aus der Wirtschaft, meinen die einen, eine Lobbyistin als Ministerin die anderen. Felix, wie findest du diese Besetzung?
Also erstmal ist sie ja keine komplett externe. Sie saß lange im Bundestag, sie war in zwei verschiedenen Bundesministerien Staatssekretärin.
Sie war von 98 bis 2015 in der Politik im Bundestag, ja.
Und hat sich, wenn man mit Weggefährten spricht, die sie schon aus der damaligen Zeit kannten, einen guten Ruf gemacht in der Partei. Insofern, also die kommt nicht von ganz außen, anders als der künftige Digitalminister.
Über den reden wir gleich, ja.
Ich würde sagen, erstmal kann es nicht schaden, wenn jemand Politik machen kann in der Exekutive, der nicht ein Political Animal in dem Sinne ist, dass sozusagen auch sein wirtschaftliches Überleben davon abhängt, dass er in der Politik bleibt. Die hat ja ein Vielfaches von dem, was sie jetzt als Ministerin verdient, mit ihrem Vorstandsposten verdient. Also eine gewisse persönliche Unabhängigkeit kann grundsätzlich nicht schaden. Heißt das, dass jemand wie Sie zwangsläufig die bessere Ministerin ist? Nö. Und Stichwort Compliance, Gordon, da würde ich sagen, muss man gucken. Macht sie dann tatsächlich Lobbyismus im Ministeramt? Da ist dann die kritische Öffentlichkeit, da sind wir Journalisten gefragt, da genau hinzugucken. So. Aber per se finde ich es erstmal, ja, finde ich völlig okay.
Als Reiche 2015 die Politik verließ, da wechselte sie unmittelbar zum Verband kommunaler Unternehmen, damit durchaus zu einem Lobbyverband. Und nach der Kontroverse damals um Reiches Abgang wurde ein Gesetz verabschiedet, das eine Abkühlzeit von mindestens 12 Monaten für Regierungsmitglieder vorsieht. Bräuchte es vielleicht umgekehrt auch so ein Gesetz, dass jemand nicht unmittelbar aus so einer Cheffunktion hier von einem großen Energieunternehmen in das Ministerium, was künftig für Energie zuständig ist, wechselt?
Dann hätten wir endgültig die letzte Tür geschlossen für externe Spitzenkräfte in der Politik.
Bist du dagegen?
Das geht einfach nicht anders. Mhm.
Was meinst du, Anna?
Du hast recht, die große Debatte um sie entbrannte, als sie 2015 vom Bundestag oder aus der Politik in die Wirtschaft wechselte. Ich finde, man muss jetzt sehr genau beobachten, wer kommt denn da mit als Beraterin, als Berater ins Ministerium, wer schreibt da mit an Gesetzentwürfen, wessen Handschrift tragen die. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe als Journalisten. Wir wissen das zum Teil, aber wir wissen es zum Teil auch nicht. Und ich glaube, man muss da sehr genau hingucken. Also Lobbyismus an sich ist ein Problem in der Politik. Es wird nicht kleiner dadurch, dass die sogenannten externen Spitzenkräfte in die Politik wechseln und natürlich auch ihre Leute mitbringen. Per se, ja, sie ist auch Vorsitzende oder wie gesagt Präsidentin des Nationalen Wasserstoffrats. Also bei uns in der Taz wurde es auch nicht nur negativ gewertet, dass sie jetzt ins Energieministerium wechselt, weil man sagt ja auch, Wasserstoff ist sozusagen als Energieträger, ein Hoffnungsträger für die klimaneutrale Energieerzeugung. Vielleicht hat es ja auch positive Aspekte.
Ganz ohne politische Erfahrung ins Kabinett startet jetzt Carsten Wildberger. Bisher war er Berater bei der Boston Consulting Group, Vorstand bei E.ON und zuletzt Chef von Mediamarkt und Saturn. Jetzt erwartet ihn eine Herausforderung in ganz anderer Größenordnung, würde ich mal sagen. Er soll die Bürokratie des Staates modernisieren. Dafür wird er Chef des neu geschaffenen Digitalministeriums. Felix, auch hier ein Mann aus der Wirtschaft, soll jetzt ein ganz neues Ministerium aufbauen. Also das ist schon nochmal eine andere Disziplin. Glaubst du, auch das kann gut gehen?
Das kann gut gehen, das muss nicht gut gehen. Da ist, finde ich, die Person Carsten Wildberger gar nicht die Schlüsselfrage, also wer das macht. Wichtiger ist, welche Zugriffsrechte wird dieses künftige Ministerium haben? Also kann das tatsächlich ganz viel politische Kompetenz an sich ziehen, damit man nicht mehr dieses irgendwie, die machen ein bisschen Digitalisierung und die machen es nochmal anders und dann hat man am Ende durch dieses neue Ministerium einfach nur noch mehr Bürokratie. Das heißt, der muss schon politisch Durchgriffsrechte haben. Ansonsten finde ich es eher eine spannende Person. Der ist ja promovierter Physiker, der war Berater, der hat irgendwie weltweit gearbeitet, der war irgendwie in Australien, hat er ein Telekommunikationsunternehmen geleitet. Das finde ich erstmal imposant. Der hat bei Mediamarkt Saturn zumindest die Zahlen irgendwie erfolgreich nach oben gebracht, Umsatz und Gewinn, wie ich gelesen habe. Ich habe gehört, der Online-Shop soll nicht so überzeugend sein, aber
das hat im Spiegel-Spitzengespräch die Sprecherin der grünen Jugend Jette Nietzart gesagt, woraufhin ihr auf X viele vorgeworfen hätten, also sie hätte es wahrscheinlich noch nicht mal richtig probiert, weil bei ihnen liefe das wunderbar.
Genau. Also ich finde erstmal eine beeindruckende Vita. Ich habe irgendwie mir ein, zwei Interviews mit ihm angeguckt und fand, der macht einen aufgeweckten Eindruck. Wichtig ist halt, dass er tatsächlich mit seinem Ministerium am Ende was bewegen kann und dass das nicht einfach irgendwie so eine bürokratische Nullnummer wird.
Er trägt auch einen Gesundheitsring und eine Smartwatch. Daraus meinen manche eine gewisse Digital-Affinität herauszulegen. Gordon, wie schätzt du das ein? Kann das gut gehen?
Also, das kann gut gehen, wenn er diesen Anfangsprozess erstmal erfolgreich hinbekommt. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil ein neues Ministerium aufbauen, mit Kompetenzen aufbauen, das ist ja nicht so, dass man das einfach mal so macht, sondern das müssen ja Menschen machen. Also da sitzen jetzt wahrscheinlich seine parlamentarischen Staatssekretäre, Philipp Amthor und Thomas Jatzombek, die sitzen jetzt dran und versuchen sich da Kompetenzen rüberzuziehen. Am Ende steht und fällt es alles damit, welche Unterstützung er von Friedrich Merz bekommt. Den Durchgriff auf die anderen Ministerien kann er sich kaum erkämpfen. Den muss er sich Hand in Hand mit Friedrich Merz holen. Und Friedrich Merz wird das nur durchziehen, wenn er das Gefühl hat, Carsten Wildberger ist jemand, der bringt ihn voran. Das heißt, Wildberger sollte aufpassen, dass er nicht am Anfang vielleicht die dümmsten von den dummen Fehlern macht, um dann von vornherein so in so eine Defensive zu kommen, weil das würde ihm, glaube ich, diese Unterstützung von Merz nehmen, die er unbedingt braucht. Wenn es gelingt, ist es, glaube ich, ein sehr guter Schritt. Also zu sagen, wir verbinden jetzt das Thema Digitalisierung erstmals nicht mit einem anderen Thema oder geben ihm nur einen Staatsministerstatus, das ist, glaube ich, wirklich überfällig.
Die CSU hatte auch einen Unternehmer, wenn auch Kleinstunternehmer im Angebot, mit dem bayerischen Metzger Alois Reiner. Von der CSU führt in Zukunft ein offizieller Fleischliebhaber, das Landwirtschaftsministerium. Gleich diese Woche stellte er klar, mit ihm gäbe es keine höheren Steuern auf Fleisch. Auch sinkende Preise für Fleisch sei möglich und in Schulen sei eine ausgewogene Ernährung wichtig und zu der gehöre nun mal Fleisch. Worte, die seinem Chef, dem CSU-Chef Markus Söder, sicher gefallen dürften. Der hatte den neuen Agrarminister so vorgestellt.
Statt dem grünen veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger sozusagen. Das passt perfekt. Jetzt gibt es wieder Leberkäse statt Tofu-Tümelei.
Anna, wie froh bist du, dass bald Schluss ist mit dieser Tofu-Tümelei?
Ja, verdienstvollerweise hat jemand mal dargestellt, in wie vielen Kitas heutzutage schon Fleisch verboten ist.
Freiburg soll das wohl jetzt der Fall sein.
Echt? Also hast du tatsächlich eine gefunden? Also ich bin auf die beeindruckende Zahl von 0 gekommen, aber Gott sei Dank, dass es jetzt wieder Leute gibt, die sich aktiv dafür einsetzen, dass diese Zahl nicht noch weiter nach oben geht. Ja, natürlich ist das ein Geschenk an die Bauern. Also wir haben jemanden, der sozusagen Stallgeruch hat, der ja Metzger ist und tatsächlich ist es ja nicht so, dass Cem Özdemir ein großer Anwalt für die Tofu-Branche war, sondern er hat ja eigentlich auch sehr viele Konzessionen an die Bauern gemacht. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, so ein Zurück zum, also die Probleme liegen auf dem Tisch. Es gibt ein Höfesterben mit oder ohne Hang zum Vegetarischen. Und man muss gucken, wie können den Bauern denn eine auskömmliche Wirtschaft finanziert werden, verhindert man, dass immer mehr Höfe keine Nachfolger finden und so weiter. Und mit diesem Problem muss sich der Landwirtschaftsminister auch auseinandersetzen, auch mit dem starken Subventionsaufkommen seitens EU und deutscher Steuerzahler. Und das wären Probleme, die muss er lösen, ob mit oder ohne Hang zum Fleisch.
Ja, aber diese Fleischobsession gerade des CSU-Chefs, die ist ja nicht zu leugnen. Er lässt sich gerne also mit McRibs zeigen, mit der Grillzange ablichten, da immer dieses Leberkäse-Gerede. Was steckt hinter dieser Fleischoffensive? Warum macht er das Söder in diesem Fall zu einem so wichtigen politischen Symbol?
Naja, es ist natürlich so ein bisschen Kulturkampf rückwärts, indem er einen Kulturkampf bekämpft, den es gar nicht so sehr gibt von der linken Seite in Wahrheit. Natürlich hatten wir diese Debatten um Veggie Day und sowas, aber das ist halt auch schon viele Jahre her. Das
ist 12 Jahre her.
Ja, es ist viele Jahre her. Und in Wahrheit wird diese Debatte wirklich nur noch von, du hast eben Jette Nietzart gesagt, also wirklich vielleicht von Jette Nietzart und womöglich unterstelle ich selbst Jette Nietzart damit zu viel geführt. Also das heißt, diesen Kulturkampf, der wird nur noch rückwärts geführt, von Markus Söder ganz voran. Ich würde mal sagen, die Auswahl der bayerischen Ministerinnen und Minister, die hat auch immer die Funktion, Gelder in irgendeiner Weise nach Bayern zu schaffen.
Nein!
Ja, ist eine News, ich weiß, aber hier an dieser Stelle können wir so zitieren. Und ich finde, das ist im Landwirtschaftsbereich, ist das in gewisser Weise eine schlüssige Form. Wir haben das zweite Ministerium, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, das Raketen- und Raumfahrtministerium, was Frau Bär übernimmt. Auch da geht es natürlich um Forschungsgelder. Das ist eine Interessenslage, immer Teil von solchen Koalitionsgesprächen.
Das hatte die CSU immer sehr geschickt mit dem Verkehrsministerium gemacht. Das ist jetzt in CDU-Hand, aber ja, da wird eventuell nach neuen Mittelumlenkungsmöglichkeiten?
Das sind Kompensationsgeschäfte, ganz klar.
Okay. Felix, bist du wenigstens jemand, der sagt, ja, es ist auch mal gut, dass jetzt wieder der ganz normale Fleischkonsum quasi mit positiven Worten bedacht wird?
Ich musste hier enttäuschen, Markus. Ich sehe das tatsächlich auch für einen völlig aus der Zeit gefallenen irgendwie Kulturkampfversuch. Aber ich habe bei Markus Söder eh grundsätzlich den Eindruck, dass es immer so einen Unernst hat bei ihm und dass seine politischen Überzeugungen, wenn er sie mit so besonders markigen Worten ausstellt, irgendwie einfach sehr dem gerade aktuellen Zeitgeist entsprechen. Also er hat mal sehr freundlich über die Grünen gesprochen, dann waren sie irgendwie das größte Übel der Politik und jetzt das mit dem Fleisch. Ich habe auch Anna kurz mich privat beratschlagt, Freunde gefragt, sag mal, wie ist denn das bei euch in der Kita? Bei uns in der Kita kriegen die Kinder auch selten, aber sie kriegen hin und wieder Fleisch. Und da ist auch niemandem was eingefallen. Und meine Kinder gehen in Berlin zur Kita. Also wenn irgendwo dann die Veggies sich durchgesetzt hätten, dann doch in der Hauptstadt. Aber selbst da gibt's Fleisch.
Am Montag werden die noch ausstehenden Ministerposten benannt von der SPD. Da ist bisher nur klar, dass Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister werden soll. Die anderen Positionen sind noch offen. Auch wer Fraktionschef bei der SPD werden wird, nicht ganz unwichtig. Über eine Person wird immer wieder, zumindest bis Montag, noch diskutiert. Das ist Saskia Esken. Viele in der Partei sprechen ihr das nötige Format als Ministerin ab, wollen auch nicht, dass sie als Parteivorsitzende weitermacht. Zuletzt nominierte sie sogar ihr eigener Landesverband in Baden-Württemberg nicht mehr für den Parteivorstand. Trotzdem, dass Esken als Parteichefin und Frau leer ausgeht, während Kollege Lars Klingbeil einen wirklich unfassbaren Machtzuwachs erlebt, das ist doch auch nicht ganz fair, oder, Anna?
Ja, ich fand vor allen Dingen die Meldung lustig, dass ihr Landesverband Saskia Esken nicht für den Parteivorsitz nominiert hat. Der Witz war ja, Saskia Esken hat sich gar nicht dafür beworben. Also sie ist gar nicht angetreten. Es wäre wie, als wenn man melden würde, Saskia Esken bekommt den Nobelpreis nicht. Ja, bekommt sie wirklich nicht, aber sie hat auch kein Buch geschrieben.
Insofern, du kennst sie ja ganz gut. Ist das aus deiner Sicht ein fairer Umgang?
Also nein, es ist kein fairer Umgang. Saskia Esken ist kein Verkaufstalent. Sie ist keine, die sehr gut für sich werben kann. Man kann ihre Reden als steif, spröde, irgendwie langweilig und so weiter bezeichnen. Man kann sagen, sie ist auch im Umgang nicht besonders, also sie kann nicht wirklich gut auf Menschen zugehen. Aber
kurz, sie ist eine schlechte Politikerin.
Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn Politik sozusagen nur darin bestünde, nach außen.
Anna nicht.
Wenn Politik wirklich nur das ist, wie verkaufe ich mich nach außen, dann ist Donald Trump ein unfassbar guter Politiker. Er kann wunderbar verkaufen. Aber in der Substanz ist da wenig. Bei Saskia Esken ist es umgekehrt. Die ist in der Substanz, ist die wirklich eine gute, die arbeitet viel. Die hat auch viele Sachen, wo wir heute sagen, sind selbstverständlich. Staatschancenprogramm zum Beispiel. Oder Digitalpakt. Also, dass in den Schulen irgendwie auch Administratoren da sind, um diese Geräte zu warten und so weiter. Das hat sie alles mit auf den Weg gebracht. Also die ist eine, die sagt, also ich bringe Sachen auf den Weg. Aber sie schafft es nicht, dafür wirklich gut zu werben. Und ihr werdet es nicht glauben, selbst Angela Merkel ist nach wie vor voll des Lobes über Saskia Esken.
Das stimmt. Wenn das keine Werbung ist für sie.
Anna, ich finde, du hast Saskia Esken besser charakterisiert, als sie je jemand hätte charakterisieren können. Denn ihr höchster politischer Verdienst ist, dass beim Staatschancenprogramm bei den Computern Administratoren vorhanden sind, damit die Geräte gewartet werden. Das sagt alles über Saskia Esken aus meiner Sicht. Du kannst sagen, da gebe ich dir recht, dass Präsentation nicht alles ist bei Politik. Es muss auch Substanz sein. Aber dann hast du normalerweise innerhalb von Parteien und Fraktionen auch Unterstützung für so eine Person. Die sagen, ja, sie kann es halt nicht so gut verkaufen, aber sie hat viel Substanz.
Und wie ist das?
Olaf Scholz ist so ein Beispiel. Olaf Scholz konnte seine Politik nicht gut verkaufen. Aber alle, die um ihn herum waren, haben gesagt, aber eigentlich ist das eine gute Substanz, was er macht. Niemand sagt das bei Saskia Esken.
Das sie
hat
auch nicht.
Doch, das stimmt. Saskia Esken hat keinerlei Unterstützung, außer von den wenigen, die in diesem jetzigen Moment Lars Klingbeil etwas schwächen wollen. Das sind die einzigen Unterstützer von Saskia Esken.
Du meinst die Frauen in der SPD?
Nein, das ist auch kein Mann-und-Frau-Thema. Es gibt ganz viele Frauen, die werden in der SPD gestützt. Und Saskia Esken hat auch von den mächtigen Frauen, Manuela Schwesig, Anke Rehlinger oder Bärbel Baas, keine Unterstützung.
Ja, aber die Frauenunion innerhalb der SPD, die unterstützt sie. Sie hat wenig
Frau
Unterstützung.
Neuchel. Der Punkt ist doch einfach, vielleicht, damit wir nicht zu granular werden. Das Problem von Saskia Esken ist, sie hat auch noch ein Strategiedefizit. Denn ja, sie wollte nicht in den Parteivorstand. Aber sie hätte sich trotzdem nominieren lassen müssen. Denn so ist ihr die Tauschware abhanden gekommen. Und das, was sie als Strategiedefizit hat, das hat Lars Klingbeil als Strategiestärke. Der hat sich nämlich zu Beginn der Woche vom Präsidium nicht nur nominieren lassen für Vizekanzler und Finanzminister, sondern auch dafür, den Prozess der Kabinettsriege der SPD zu bestimmen. Und damit ist Saskia Esken de facto raus. Jetzt ist nur die Frage, ob sich Saskia Esken so querstellt, dass sie sagt, wenn wir die Ministerriege am Montag präsentieren, stehe ich auf der Bühne und sage nichts oder gar, ich stelle mich gar nicht auf die Bühne. Und dann stellt sich die Frage, wenn sie also Hardball spielt, in den Konflikt geht, akzeptiert Klingbeil das oder sagt er, nee, da ist der Schaden zu groß, ich gebe dir doch noch was.
Okay, spätestens am Montag werden wir das wissen, aber da du dich eben schon mit einer mutigen Prognose vorgewagt hast, was glaubst du, wird Saskia Esken ab Montag Bundesministerin sein, ja oder nein?
Ich würde sagen 90% nein.
Was denkst du, Felix?
Ich hielte das auch für wahrscheinlich, ob es dann 90 oder 80 sind, weiß ich nicht. Ich teile die Einschätzung von Gordon, dass sie wirklich kein politisches Talent ist. Ich würde aber trotzdem eine Einschränkung machen. Saskia Esken hat als Co-Parteivorsitzende während der letzten Jahre zumindest eines erfolgreich geschafft. Die Ampel, wo alles auseinanderflog, hatte viele Probleme, aber der Kanzler hatte kein Problem mit dem linken Parteiflügel, wenn es beispielsweise um seine Migrationspolitik ging. Ja. Und dafür war Saskia Esken mitverantwortlich. Das heißt, sie hat innerhalb der Partei schon eine Funktion. Die Frage ist, ob eine Partei, die gerade ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis aller Zeiten hatte, eine solche Person, die in Talkshows sagt, Migration, Gewalt ist kein Thema, die sagt, ich bin Antifa, der zu Jens Spahn, den wir eingangs zitiert haben, nur einfällt, das sei alles sehr, sehr empörend und gefährlich und inhaltlich sonst nichts, ist das eine Frau für die erste Reihe. Sowohl in der Exekutive als auch in der Partei. Und da würde ich sagen, nein. Aber sie kann trotzdem irgendwie ihre Funktion
ganz
in der Partei haben.
Sie, wenn sie Ministerin wird am Montag, ist sie die Geschichte am Montag. Und allein deshalb ist der Schaden so groß für Lars Klingbeil, dass er es sich eigentlich nicht erlauben kann.
Anna, dein letztes Plädoyer für Frau Esken vor der Nominierung?
Ich glaube, sie wäre eine gute Bildungs- oder Digitalministerin geworden, aber Gottes diese Willen. Ministerien sind leider Gottes nicht an die SPD, leider Gottes, oder sind leider für Saskia Esken nicht an die SPD gegangen. Und ja, Saskia Esken hat ein Strategiedefizit, aber die SPD insgesamt hat ein Strategiedefizit, was den Umgang mit Führungspersönlichkeiten angeht. Wir denken an den schmählichen Abgang von Kurt Beck oder wie Andrea Nahles damit alles hingeworfen hat. Und eigentlich hatte man gedacht, die Partei hätte inzwischen bessere Wege gefunden, mit ungeliebten Führungspersönlichkeiten umzugehen. Und jetzt zeigt sich, nein, offenbar scheint sich Geschichte zu wiederholen.
Ja, ich will auch nochmal daran erinnern, dass sie ja nicht nur für den von Felix erwähnten letzten Wahlkampf und das schlechteste Ergebnis zumindest mitverantwortlich ist. Genauso wie Lars Klingbeil übrigens auch, so, sondern auch für den davor überraschend erfolgreichen, als Olaf Scholz nämlich Bundeskanzler wurde. Außerdem stammt von ihr die Idee eines 500 Milliarden Euro schweren Infrastrukturprogramms. Das hat sie nämlich, als sie 2019 zusammen mit Herrn Walter Borjans Parteivorsitzende werden wollte, war das ihre Idee. Friedrich Merz setzt es 6 Jahre später um. Ich bin auch gespannt, was aus ihr wird. Damit beschließen wir die Debatte über das, was in der Berliner Politik in dieser Woche vorgegangen ist, für heute. Ihr habt mir netterweise noch jeweils eine Rubrik zu einem anderen politischen Thema dieser Woche mitgebracht. Und da hören wir zum Schluss nochmal rein. Wir beginnen mit dir, Gordon.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ist nicht ein ganz, ganz anderes Thema, aber mein Hoffnungsschimmer der Woche ist die Außenpolitik der neuen Bundesregierung, auf die ich ja immer ein besonderes Auge werfe. Da haben wir mit Johann Wadephul das erste Mal einen echten Experten in dieser Position. Und zudem haben sich da einige strukturelle Veränderungen geöffnet, also zum Beispiel der Nationale Sicherheitsrat, der bei Friedrich Merz im Kanzleramt sitzt. Und eben die Möglichkeit, das so aus einem Guss zu machen, ist schon etwas Neues in der Geschichte der Bundesrepublik und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, und ich meine, wenn ich ihm eines abnehme, dann ist es wirklich sein Engagement für Europa. Da gibt es vieles zu revitalisieren und insofern ist diese Neuaufstellung, die du beobachtest, Gordon, wahrscheinlich gut und richtig. Wir kommen zu deiner Kategorie, Felix.
Die Frechheit der Woche.
ist für mich, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, die Tatsache, dass es ein Gutachten gibt, das die Innenministerin vorstellt, das sagt, die AfD sei gesichert rechtsextrem, aber keiner darf reinschauen. Das ist einer liberalen Demokratie absolut unwürdig und wie ich schon gesagt habe, der nächste Mann im Innenministerium an der Spitze, Herr Dobrindt, sollte schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir das alle lesen können.
Gut, da hast du über die Hintertür dafür gesorgt, dass dieser Punkt wirklich klar wird. Vielen Dank dafür. Und wir kommen zu Annas Kategorie.
Ein Grund zurückzutreten?
Ein Grund zurückzutreten war oder ist für Giugiaro, dass er 130 Millionen Euro Kürzungen im Berliner Haushalt an der Kulturszene nicht rückgängig machen konnte, beziehungsweise nicht besser verhandeln konnte. Und ich finde, dann hat es Rückgrat und ist auch folgerichtig, dass man sagt, dann trete ich eben von meinem Amt zurück.
Bei der ersten Kürzungswelle im vergangenen Jahr hat er noch mitgemacht, zähneknirschend, jetzt wollte er nicht mehr.
Jetzt hat er gesagt, trägt er nicht mit. Finde ich richtig.
So, und dann bitte ich euch zum Schluss noch kurz um eure Einschätzung, den Blick in die Glaskugel in die nächste Woche. Was glaubt ihr, wird am Ende der kommenden Woche hier das politische Thema sein, über das wir zwangsweise hier im Presseclub auch reden werden? Was meinst du mit Blick auf die Termine der kommenden Woche auch, Felix?
Und nächste Woche?
Hoffentlich nicht das Wirken der neuen Bundesministerin Saskia Esken. Ansonsten weiß ich nicht.
Gordon?
Ja, eindeutig die ersten Tage von Friedrich Merz. Der wird am Dienstag zum Kanzler gewählt, wird dann seine Auslandsreisen gemacht haben und die ersten Schritte gemacht haben. Und dann wird man hier sehen, ob sie erfolgreich waren oder nicht.
Ja, ich würde auch sagen, wir reden über die neue Bundesregierung. Friedrich Merz fliegt nach Frankreich und Polen. Alexander Dobrindt will Zurückweisung an den Grenzen. Polen ist not amused. Das wird knirschen.
Danke für diesen Blick nach vorn, danke für die Debatte und gerne wieder demnächst in dieser Runde. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Danke dir, ebenso.
Dankeschön. Dankeschön.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.